Justus, der Fußball-Podcast.
Ich habe mir mal einen ganz besonderen Einstieg einfallen lassen, ganz kreativen. Warte mal, ich muss dich mal eben vorbereiten. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Geht gleich los, pass auf. Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Anstoß!
Hey.
So machen die das bei der EM auch immer. Wie gefällt dir das?
Stimmt. Nur, dass Leonie hier nicht aufgetaucht ist, ne? Die jetzt ja auch, glaube ich, gerade bei der Kieler Woche noch gespielt hat. Leonie hat ja unter anderem den
Leonie Goretzka?
EM-Song. Leonie, nicht, auch nicht Lena Wurzenberger oder wie sie wahrscheinlich bald heißen wird, Lena Nagelsmann.
Nagelsfrau.
Aber Nagelsfrau, stimmt, das ist die Nagelsfrau. Ja, ist ja völlig klar. Nee, genau, Leonie, nee, die doch den EM-Song mitperformt hat, zumindest einen der EM-Song. Was ist jetzt eigentlich der richtige EM-Song? Auf jeden Fall ist das hier der richtige EM-Podcast. Ihr hört Anstoß, mein Name ist Fabian Wittke und wahrscheinlich auch irgendwo in dieser Folge eingeblendet. Und mein kongenialer Partner wartet nicht nur in jedem, fast jedem EM-Stadion auf euch. Wegen Anstoßes, ist ja völlig klar. Das ist Michael Augustin, wie geht's dir? Hast du noch Bock?
Ja, schon. Ich hab noch Bock. Ich muss dazu sagen, heute ist der Tag, an dem gleich Kroatien gegen Italien spielen wird und parallel dazu auch Albanien gegen Spanien. In weniger als einer Stunde beginnt das Spiel. Wir haben beide kurz gesprochen. Ja, wir haben beide großes Interesse daran, das Spiel zu sehen oder die Spiele zu sehen, wie auch immer zu sehen. Und deswegen wird es vielleicht eine etwas kürzere Folge heute. Aber bei diesem Countdown ist mir noch eingefallen, achte mal darauf oder achtet mal auf den Countdown vor Spielbeginn. Meistens läuft immer ein Spieler zu früh los. Also nicht nur Cristiano Ronaldo neulich, aber es läuft meistens immer ein Spieler zu früh los. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, doch, definitiv. Und ich habe mich auch gefragt, das ist dann natürlich auch so ein Ermessensspielraum. Ich glaube, so als Schiedsrichter macht man sich so ganz besonders unbeliebt, wenn man dann diesen offiziell choreografierten UEFA-Countdown noch einmal wiederholen lassen würde. Das geht natürlich nicht. Also da wird dann doch eben ja die Choreografie größer oder ist größer gewichtet als der eigentliche Regelapparat es will.
Ja, und bei uns ging das ja eben völlig fehlerfrei. Also hier hat keiner zu früh losgequatscht. Du hast brav darauf gewartet, bis der Countdown am Ende angekommen war. Ich konnte logischerweise nicht früher loslegen. Aber jetzt legen wir los. Krawall und EM-Demi. Aber nur positiv. Oder hast du irgendwas Negatives für diese Europameisterschaft übrig?
Ich finde, wir können ja, ich habe ganz viel Positives übrig. Ich habe auch schon mit einem Kumpel darüber gesprochen. Ich finde, es ist mittlerweile fast schon zu kitschig, die Schotten zu mögen. Also das ist schon fast so wie so ein Hype, dass man jetzt irgendwie sagt, so man kauft gefühlt nicht das pinke Auswärtstrikot. Oder, weiß ich nicht, lässt sich Fokuhila schneiden. Ups, wer macht denn sowas? Sondern man ist eben halt jetzt auch Schottland-Fan. Also das ist halt einfach momentan absolut das In-Ding. Ne? Man hat jetzt so ein Vibe zu den Schotten aufgebaut.
Nein, eigentlich ja ein Out-Ding, weil Schottland out ist, ausgeschieden.
Stimmt. Und in Polen ist entsprechend auch out, ne?
Ja, Polen ist auch out. Zumindest out of the tournament.
Was wir natürlich machen können, sind so ein paar Ereignisse schildern, die wir vielleicht erlebt haben. Und da gibt es ja ein Spiel, das wir beide gesehen haben, das im Hamburger Volkspark Albanien, die große Klaus-Jasula-Show, kommen wir später auch nochmal zu, Klaus-Jasula-Show gegen Kroatien. Du warst im Stadion als Reporter. Ich möchte nicht schon wieder einfach so mal so einen Durchmarsch machen, sondern...
Und du hast dich als Maskottchen reingeschmuggelt.
Möchte ich gleich tatsächlich auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie und wo ich das gesehen habe. Genau, ich habe mich ausnahmsweise als Anstoßmaskottchen reingeschmuggelt. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Hast du was Spezielles wahrgenommen, außer ein 2:2 der unterhaltsamen Sorte?
Das ist so geil, dass du jetzt mit Albanien-Kroatien anfängst. Gestern hat sich Deutschland gegen die Schweiz zu einem 1:1 gequält und du fragst nach Albanien gegen Kroatien. Ich muss gerade mal überlegen, wann war das noch, wie war das noch? Ich habe wirklich große Probleme, das Datum zuzuordnen. Ich gucke gerade mal auf den Computer. Wir zeichnen getrennt voneinander auf. Du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Aber ich kann allen da draußen sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, indem ich die Paarung des heutigen Abends genannt habe. Heute ist der 24. Juni 2024. Albanien, Kroatien. Ja, wie war das denn noch? Es waren Albaner, die sehr engagiert waren, die so ein bisschen von der Euphorie getrieben nach vorne laufen und teilweise auch gar nicht so strukturiert sind, aber natürlich mit ganz viel Leidenschaft auf dem Rasen und natürlich auch von den Rängen agieren. Und die Kroaten denen man nachsagt, die Ü30-Rentnerband um Luka Modric, Ivan Perisic und wer itcht dann noch um Andrej Kramaric, wäre out. Ich sage aber, dass die Kroaten gegen Italien heute sich im Turnier anmelden und die K.O.-Phase erreichen werden. Ja, es war sehr stimmungsvoll. Es war am Ende ja politisch dann auch nicht ganz korrekt. Es gab antiserbische Lieder, die da angestimmt worden sind, das hört man natürlich nicht, wenn man als Reporter auf der Tribüne sitzt, zumal ich auch weder Albanisch noch Kroatisch kann und dann hat man ja auch den Kopfhörer auf, hat sowieso Schwierigkeiten, alle Fangesänge ordnungsgemäß zuzuordnen. Aber ich habe jetzt keine Behind-the-Scenes-Albanien-Kroatien-Geschichte, weil die Erinnerungen, die verschwimmen so ein bisschen. Ich bin ja die meiste Zeit zwischen Hamburg und Berlin unterwegs, darf morgen auch wieder nach Berlin fahren zum Spiel der Niederländer gegen Österreich. Ich hab da jetzt keine spezielle Geschichte. Wie hast du es denn erlebt? Es war ja ein Live-Spiel für dich, zu dem du durch Zufall gekommen bist und deswegen sind deine Erinnerungen vielleicht sogar ein bisschen präsenter als meine.
Ja, also total. Also freut mich trotzdem zu hören und ich meine, bei Österreich gegen die Niederlande muss ich schon sagen, es ist nicht Neid, weil ich mich voll und ganz für dich freue, aber das ist schon auch echt ein richtig geiles Spiel. Ich glaube übrigens, dass die Österreicher gewinnen werden. Aber ja, gerne noch von mir aus auch meine Eindrücke und ich muss immer so ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein, dass ich hier nicht so Kredite verspiele, weil das manchmal vielleicht schon ein bisschen rüberkommt, aber dazu muss ich sagen, ein wirklich sehr, sehr guter Freund, also Shoutout, liebe Grüße an Basti, den kenne ich noch von ganz früher aus Kiel, der hat immer so ganz interessante Arbeitgeber, also das heißt, der hat zum Beispiel auch mal für Wacken gearbeitet, der hat mal für hier und da und für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet und jetzt arbeitet er eben für Tim Melzer und der macht mit seinem Team, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, mache ich auch nicht, weil die ja auch nichts davon haben, aber die machen das Catering im Volksparkstadion und er ist sozusagen dafür verantwortlich, dass es in den entsprechenden Logen oder wie sie im Hamburger Volksparkstadion heißen, Skyboxes, dass da halt alles nach Plan läuft. So. Und natürlich ist es auch immer im Sinne der UEFA, dass die auch gefüllt sind und bei diesem Spiel, bei allem Respekt, Albanien gegen Kroatien, war die Nachfrage eben in diesen Skyboxen nicht so hoch. Und da möchte ich eben auch nochmal dazu gleich eine kleine Geschichte erzählen.
Das auf jeden liegt Fall aber daran, dass die Kollegen von Sky alle für Magenta arbeiten. Ne? Deswegen war die Nachfrage nicht so hoch.
Definitiv. Und damit will ich nur sagen, also normalerweise käme ich jetzt nicht in den Versuch, in entsprechendes Klientel vorzustoßen. Ich fand es aber trotzdem tatsächlich auch mal ganz interessant, vor allen Dingen auch als Journalist, weil man ja auch nur über etwas reden kann, wenn man es selber auch mal erlebt hat. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Und zwar gab es für mich, nein, aber für mich gab es zum Beispiel da jetzt irgendwie keine, weiß nicht, Häppchen und kein Champagner. Und ich will dir auch gleich mal sagen, warum und wie. Ich habe mich einfach total gefreut, weil ich über diesen Weg die Möglichkeit bekommen habe, ein EM-Spiel hier in meiner Heimatstadt in Hamburg live erleben zu können. Mir war das völlig egal. Ich fand das total cool. Ich bin mit dem Bus direkt von der Tür bis in den Volkspark gefahren. Irgendwann crashten so gefühlt 100 Kroatinnen und Kroaten diesen Bus, haben ihre Fanlieder gesungen. Es war sehr friedlich. Es war zwar so ein bisschen aufgehitzt. Hier flog mal ein Bengalo durch die Gegend. Da wurde mal was abgebrannt, schon außerhalb des Stadions. Aber trotzdem war es irgendwie friedlich. Alles in den Farben getaucht, mit in Rot und Schwarz für Albanien, in diesem Schachbrettmuster, in Rot und in Weiß für Kroatien. Das war echt stimmungsvoll und dann natürlich auch das Spiel mitreißend so und in dem Stadion, du gehst dann da durch so eine Drehtür, dann bringt dich irgendein Volontär zu deiner Skybox und da kannte ich natürlich keinen. Mein Kumpel Basti, der mich da reingebracht hat, musste arbeiten, dann stand ich da so ein bisschen rum wie Falschgeld. Jetzt kommt nämlich auf der einen Seite war der Zapfhahn da auch kaputt in der Skybox, deswegen gab es sozusagen auch kein Bier und dann stand ich da so ein bisschen rum, wollte mich jetzt auch nicht da draußen aus dieser Skybox herausbewegen in das Stadioninnere, weil da waren alle Plätze belegt. Jetzt stand ich da quasi hinter einer Glasscheibe, habe das Spiel ein bisschen verfolgt. Und dann sagte Basti plötzlich auch mal zu mir, der dann quasi so Mitte der ersten Halbzeit sein Tageswerk nicht, aber zumindest das für den Moment erledigt hatte. Oben ist noch eine, also auf eine Etage höher, ist noch von einem Emir eine Skybox frei. Und da hat er gesagt, so dafür habe ich einen Schlüssel. Und dann sind wir nach oben gegangen und das ist, finde ich, auch gleichzeitig mal ein Blick in eine Welt, die an dem höchsten Level des Grotesken gar nicht übertroffen werden kann. Und zwar kommst du da rein und der Emir, in dessen Skybox wir waren, hat sich für jedes einzelne Spiel in Deutschland, für jedes einzelne Spiel, für jedes Stadion, für jedes einzelne Spiel hat er sich eine Skybox gekauft erstmal. Und entscheidet dann nach Gusto, nach Lust und Laune und nach Tagesform, wo er hingeht. So. Und das heißt, abartigerweise war diese komplette Skybox komplett verwaist. Die war komplett leer, aber die war komplett angedeckt mit warmem und mit kaltem Essen. Und was machst du als guter Gast? Du gehst da natürlich nicht rein und frisst des Emirs Essen einfach mal so schamlos weg, sondern ich bin da natürlich mit großen Kinderaugen, wie Kinder vielleicht in der Vorweihnachtszeit durch den Spielwarenladen gegangen sind früher, mit dem Wunschzettel in der Hand, bin ich da durchgegangen, aber habe mir natürlich auch da dann entsprechend nichts nehmen A wollen und B auch ehrlich gesagt nicht dürfen. Und habe ich Basti gefragt, und jetzt kommt die Geschichte auch zu einem Ende, habe ich gesagt so, ja, was macht ihr denn eigentlich mit diesem ganzen Essen?
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, exakt.
Ja, das wird heute Abend hier alles weggeschmissen. Das ist die Widerwärtigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist die Widerwärtigkeit des Reichtums, des Grenzenlosen, des Ekelhaften. Also, dass man, sag ich mal, zumindest vielleicht, wenn man schon sagt, ich miete für hier, weil ich auch genug Geld habe, wie das Geld zusammen und zustande gekommen ist, sei mal dahingestellt. Ich sag zumindest ab, so dass entweder A, andere Leute von mir aus auch dahin gehen können, oder B, dass das Essen nicht zubereitet wird. Und wenn das Essen zubereitet wird, das ist zumindest am Abend, weiß ich nicht, entweder in den Kehlen der Volunteers oder von mir aus in der Hamburger Tafel landet, aber dass das abends weggeschmissen wird, das fand ich ekelhaft. Trotzdem, ja, war ich natürlich irgendwie ein Stück weit dankbar, diese Einblicke zu bekommen. Ich habe dann das Spiel verfolgt, das Spiel fand ich sehr interessant. Aber es war tatsächlich eine sehr ungewohnte und irgendwie auch dann gleichzeitig vor allen Dingen auch eine sehr skurrile Betrachtungsweise. So viel wollte ich gar nicht über Albanien, Kroatien sprechen, aber das wollte ich auf jeden Fall mal geteilt haben.
Dekadent, was da in dieser Skybox des Emirs passiert ist. Aber hast du denn was hinter diesen dicken Glasscheiben von der Stimmung mitbekommen? Du hast das Spiel ja offensichtlich hinter Fensterglas verfolgt.
Ja, genau. Also die ersten Minuten, ja, dann sind wir ja nach oben gegangen und dann gehst du da ja quasi auf so einen Balkon raus. Und ja, also die Plätze, kannst du dir natürlich vorstellen, waren super. Aber die Stimmung war natürlich noch viel imposanter, also es war schon wirklich echt laut. Also Kroatien war laut, Albanien war laut. Das war schon wirklich beeindruckend. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Hast du noch eine Chance, ein zweites Spiel zu sehen? Also übermorgen spielen in Hamburg, da bin ich dann auch wieder, Tschechien und die Türkei. Weißt du schon, ob der Emir da kann oder ob du wieder seinen Platz einnehmen kannst?
Nee, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, wie gesagt, also vielleicht ist dann ja auch mal von dem Kumpel Basti auch mal ein anderer Freund oder eine andere Freundin dran, kann ja alles passieren. Also ich habe jetzt noch nichts geplant und werde ihn da jetzt auch nicht anpieken, aber bin einfach dankbar und bin dann mal neugierig, was da vielleicht noch so kommt. Und sonst habe ich dir ja auch schon gesagt, versuche ich das hier irgendwie so in meinem Umfeld so ein bisschen zu erleben, so mal mit einzutauchen. Ja, hier mal ein Public Viewing, da mal vielleicht irgendwie was. Und mag das so ganz gerne mal zu sehen, so wie die unterschiedlichen Leute, Fans hier im Land, so ihre Teams, ihre Nationen supporten. Das finde ich immer ganz spannend.
Eine Bemerkung noch von mir zum Essen. Ich habe neulich auch, vielleicht sogar bei dem Spiel, Kroatien-Albanien, ich weiß es wirklich nicht mehr, vor dem Spiel ein Fischbrötchen gegessen an einem der offiziellen UEFA-Stände da im Stadionumlauf. Also Fischbrötchen für 6 €. Das war jetzt nicht super frisch. Es war sehr zäh, also ein überteuertes Fischbrötchen für 6 € im selben Stadion wie viel Essen für einen nicht vorhandenen Emir, das am Ende weggeschmissen wird. Also es ist wirklich dekadent. Aber ja, wir müssen uns jetzt nicht an dem Fischbrötchen die Zähne ausbeißen, an dem Emir auch nicht und auch nicht an dem Spiel Albanien gegen Kroatien. Wir können
noch vielleicht sagen, ich habe nur ganz kurz Edin Terzic habe ich noch gesehen, der war noch im Stadion und natürlich der kroatische Edelfan aus Hamburg, das natürlich, Ivan Klasnic, bordeaux-roten Anzug mit einer bordeaux-roten Krawatte. Also von daher, zumindest ein paar habe ich da dann doch noch gesehen. Dich hätte ich gerne gesehen, aber leider nicht.
Ja, wir waren zum selben Zeitpunkt am selben Ort. Ivica Olic hätte ich gerade gedacht, Edelfan aus Hamburg. Stimmt. Aber der war ja involviert. Der ist nämlich genauso wie Mario Mandžukić von Slatko Dalic, Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Also der Co-Trainer von Nationaltrainer Slatko Dalic. Wir reden natürlich jetzt auch über Deutschland gegen die Schweiz noch ein bisschen. Julian Nagelsmann hat ja gesagt, nach diesem 1:1, nach diesem späten Ausgleichstor in der 2. Minute der Nachspielzeit von Top-Joker Niklas Füllkrug, Otto Nagelsmann, so ein Ergebnis nehme ich lieber als einen deutlichen Sieg. Das könnte noch wichtig werden für die nächsten Wochen. die Botschaft ist ja irgendwie klar, die er aussendet. Ne? Die Mannschaft kann mit Widerständen umgehen, sie hat auch die Qualität, nach Rückständen zurückzukommen, sie gibt nie auf, die Moral ist intakt etc. Also dieses Wording ist mir schon irgendwie klar. Aber ich finde, dass Nagelsmann mit diesem Satz auch ganz klar Schwächen kaschiert, die er nicht angesprochen hat. Er hat versucht sogar so ein bisschen die Tatsachen zu verdrehen, als die Frage dann kam, wie er die gelbe Karte für Jonathan Tah bewertet. Der ist ja nun im Achtelfinale aufgrund seiner zweiten gelben Karte beschwert. Da hat er sich über diese gelbe Karte beschwert, aber Jonathan Tah war ja eher wie so ein Taekwondo-Kämpfer oder wie so ein Kickboxer, war mit seinem Bein ganz weit oben in der Nähe des Kopfes von seinem Gegenspieler. Und Nagelsmann hat ja auch das Foul von Musiala vor dem Andrich-Tor in Frage gestellt, dass der Videoassistent dann aufgrund des Fouls von Musialas wieder zurückgenommen hatte. Für mich war das auch ein Foul und somit kein reguläres Tor. Wie findest du das, wie Nagelsmann das Spiel bewertet? Bist du Team Nagelsmann oder du merkst vielleicht schon so ein bisschen an meiner skeptischen Haltung, bist du Team Augustin?
Ich bin ja ganz generell immer Team Augustin.
Danke.
Ich glaube, so was Julian Nagelsmann natürlich ganz gut macht, da haben wir ja auch schon im Positiven drüber gesprochen, dass er natürlich extreme, gute, ausgefeilte rhetorische Fähigkeiten hat, Dinge natürlich auch sehr präzise und smart einordnen kann und auf der anderen Seite sich auch sehr kompetent verkaufen kann. Und das, glaube ich, lässt ihn glaubhaft wirken. Was man aber auch gleichzeitig merkt ist, das finde ich total interessant, das finde ich wirklich mega interessant und spannend, dass er ja von Anfang an gesagt hat, diese Europameisterschaft wird ein Projekt. Und es erinnert mich zum Beispiel mal daran, das ist jetzt wirklich ein hinkender Vergleich, aber ich versuche es mal schnell auf den Punkt zu bringen. 2017 sind zwei Beachvolleyballerinnen Weltmeister geworden, die überhaupt nicht fit waren. So, und das heißt, was hat der Trainer gemacht? Er hat sozusagen während des Turnierbaums, während das Turnier noch lief, hat er versucht eben, sie auf das höchste Level zu coachen. Das heißt, auf der einen Seite hast du auch teilweise Spiele, Gruppenspiele so gespielt wie ein Training und hast unterschiedliche Dinge dann noch angepasst und so weiter und so fort. Und das nehme ich jetzt hier auch wahr, dass man merkt, dass du quasi wie an einem offenen Herzen operierst, dass Nagelsmann noch ganz, ganz viel ausprobiert, weil ihm natürlich auch die Zeit davon läuft. Und was er vor allen Dingen machen möchte, er möchte natürlich die Mannschaft stärken. Und ich glaube sozusagen für das Klima, für das Binnenklima, er kommt natürlich auch sehr transparent her. Er verrät fast immer 24 Stunden vorher schon die Mannschaftsaufstellung, was ja eigentlich auch unüblich ist. Und kann einem minutiös den Wochenplan zum Beispiel auch dieser Woche erzählen. Und ich bin mal gespannt, ganz ehrlich, wie es weitergehen wird, weil du hast die Innenverteidigung angesprochen. Möglicherweise muss Deutschland jetzt gegen den kommenden Gegner, keine Ahnung was, England, Dänemark, Serbien, wer auch immer, spielen mit Anton und Schlotterbeck in der Innenverteidigung, mit Koch ja wahrscheinlich weniger. Und da weiß ich eben nicht.
Weil Rüdiger, müssen wir dazu sagen, sich verletzt hat, Muskelzerrung im Oberschenkel.
Ja. Genau, Muskel, genau, wie du gesagt hast. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, einfach nur so ein Gefühl, dass die deutsche Mannschaft ja wieder Spaß macht, diese Talsohle, die häufig zitierte, durchschritten hat, aber vielleicht so ähnlich wie 2008 oder 2012 einfach noch nicht reif genug sein wird für die ganz großen Geschichten. Und das mache ich eben auch daran fest, weil sie eben auch noch nicht eingespielt ist. Also ich glaube, Waldemar Anton hat 2 Länderspiele und Nico Schlotterbeck, weiß nicht, 12 oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass da die Grenzen dann irgendwann kommen. Ob sie jetzt gegen England oder Dänemark sofort kommen, weiß ich nicht. So, aber ich im Vergleich, wie man zum Beispiel 2008 oder dann 12 ja auch an Spanien scheiterte, 2012 an Italien. Aber ich glaube eben, dass das eben noch nicht reichen wird, weil die Zeit nicht reicht. So, und das ist dann vielleicht auch einfach okay. Aber ich habe jetzt so viele Sachen durcheinander gebracht. Wie siehst du das denn?
Ja, also ich sehe es durchaus kritisch. Also ich verstehe seine Rhetorik. Er hat ja auch gesagt, dieser späte Punktgewinn könnte wichtig werden für die nächsten Wochen. Also nicht Woche, sondern ja. Wochen, Plural. Damit wollte er auch klar die Botschaft senden, wir sind noch lange dabei im Turnier. Wir spielen um den Titel. Er hat jetzt nicht gesagt, wir kommen ins Finale und werden Europameister. Aber diese Aussage hat auch schon sehr viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Was er nicht gesagt hat, dass es große Probleme in der Restverteidigung gab, bei der Konterabsicherung. Jan Sommer hat das in dem einen Interview in der ARD gut beschrieben bei Lea Wagner. Sie hätten die Deutschen natürlich gut analysiert und wenn man bei den Deutschen die erste Linie überspielt, dann gibt es halt viel Platz, weil die Deutschen hoch verteidigen. Und das war auch gestern so. Deswegen gab es ja Probleme bei der Restverteidigung, bei der Konterabsicherung. Rüdiger und Tah waren auch nicht so stabil. Das waren mit die schwächsten Spieler gestern, finde ich. Mittelstädt als Linksverteidiger war deutlich schwächer als Raum. Raum hat sich ja gleich mit dem Distanzschuss eingeführt und hat dann ja auch das Kopfballtor von Füllkrug vorbereitet. Es gab überdurchschnittlich viele Fehlpässe, auch von Toni Kroos, der normalerweise eine 99% Passquote hat. Und noch eine Sache, die er nicht erwähnt hat, Füllkrug ist der bessere Mittelstürmer als Havertz. Das hat er auch mal wieder bewiesen. Und ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, nach diesen ersten beiden Spielen, nach dem 5:1 gegen Schottland und dem 2:0 gegen Ungarn, dass so in der öffentlichen Wahrnehmung, auch von Experten, auch von Kollegen, von vielen unserer Kollegen, so Aussagen kamen wie, ja, Spanien und Deutschland sind die Mannschaften, die bisher am meisten überzeugt haben. Der Titel geht über diese beiden Mannschaften. Und da habe ich mich schon gewundert, Moment mal, also ja, die Deutschen haben 5:1 gewonnen gegen eine schottische Mannschaft, die jetzt ausgeschieden ist, die im zweiten Spiel okay war. Von dem Spiel gestern habe ich nichts mitbekommen, die im ersten Spiel aber wirklich zweitklassig war im Eröffnungsspiel beim 1:5 gegen Deutschland. Also die Deutschen hatten den einfachsten Gegner am Anfang, haben 5:1 gewonnen. Sie hatten den dann etwas schwierigeren Gegner als zweiten und haben 2:0 gewonnen, mussten im Spiel gegen Ungarn auch erste Widerstände brechen und hatten in dieser Gruppe den schwierigsten Gegner am Schluss und haben gerade eben so ein 1:1 geholt. Das bleibt am Ende hängen. Und wenn ich die Spanier, die ja heute Abend noch gegen Albanien spielen, aber die ja auch schon für das Achtelfinale qualifiziert sind, sehen, die haben Kroatien geschlagen, 3:0, indem sie nämlich in der ersten Halbzeit alle drei Chancen genutzt haben. Und die haben Italien 1:0 geschlagen, aber haben Italien so dominiert. Und wenn die Spanier die Effektivität gegen Italien aus dem ersten Spiel, aus dem Kroatien-Spiel gehabt hätten, dann wäre es ein Sieg mit 3 oder 4 Toren Unterschied gewesen. Also diesen Vergleich der deutschen Auftaktspiele und der spanischen Auftaktspiele konnte ich überhaupt noch nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass Euphorie da ist und dass die Nationalmannschaft diese Euphorie, in diesem Fall ja der Bundestrainer Julian Nagelsmann, auch nicht irgendwie im Keim ersticken will. Aber ich finde, die Deutschen sind zu hoch geflogen und auch zu hoch bewertet worden. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Jetzt wird ja immer der Vergleich zu Odonko, Neville, Polen, WM 2006 und dieses Erweckungserlebnis gezogen. So wird ja der Treffer von Niklas Füllkrug auch interpretiert. Ja, kann sein. Vielleicht ist das so. Keine Ahnung. Aber ich finde nicht, dass Deutschland jetzt aufgrund dieser Vorrunde Titelansprüche erheben kann, weil es gibt Mannschaften, die bei diesem Turnier deutlich besser spielen und das sind vor allen Dingen die Spanier.
Ja, sehe ich auch. Also ich sehe vor allen Dingen auch die Spanier und ich muss dazu noch zwei Sachen sagen. Ich finde ohnehin, dass wir uns irgendwie immer in diesen Vergleich mit 2006 flüchten. Warum auch ja, immer? Nerv, warum ne? Kann man nicht so? Ja, finde ich wirklich. Also, dass man sagt, ja, und jetzt hier Sommermärchen 2.0 und genau das Füllkrug jetzt Raum Füllkrug so der Moment ist, wie damals Odonko Neville, hast du auch angesprochen. Und wo ich einfach denke, so lass doch einfach mal diese neue Generation, diese neuen, jungen, ganz anderen Menschen ihre eigene Geschichte schreiben und vielleicht wird es, keine Ahnung was, 57 mal geiler, vielleicht aber auch nicht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht nur nicht mehr einen Löwen ohne Hose als Maskottchen haben und auch nicht mehr hier Lala Bomba, Feel the Love Generation, sondern halt einfach eine andere Zeit haben und ich finde es irgendwie so gut und müssen wir gar nicht mit ein jegliches hat seine Zeit kommen, aber warum lässt man die Leute denn nicht einfach mal, sondern warum muss man das dann irgendwie so krampfhaft auf den Kopierer legen und gucken, wie der Abzug irgendwie entsprechend Jahre später dann aussieht. Das verstehe ich auch nicht. Ich will noch taktisch einmal eine ganz kurze Sache sagen und zwar finde ich, dass Julian Nagelsmann sich natürlich jetzt auch mit dieser Einwechslung und letztendlich ja auch dann mit dem Erreichen des Gruppensieges ein bisschen selbst widersprochen hat, weil es ja nicht nur eine Umstellung ist von Havertz auf Füllkrug und von Mittelstädt auf Raum, sondern letztendlich ja auch ein anderes Spielsystem bedeutet. Normalerweise versucht er ja viel, gerade im letzten Drittel vor der Box und in der Box spielerisch zu lösen. Havertz ist der spielerisch wahrscheinlich bessere Spieler, aber das ist eben gegen eine massiv und gut verteidigende Schweizer Mannschaft nicht zum Tragen gekommen. Und was zum Tragen gekommen ist, ist eben in Anführungsstrichen dann wieder Stumpf ist Trumpf, also Flanken in die Mitte, Wucht, die Niklas Füllkrug unbestritten mehr hat als Kai Havertz. Und am Ende sorgt er so noch für den Ausgleich. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Also so kannst du es auch sehen. Und ich glaube jetzt, spätestens ab jetzt, ob es jetzt auch die Engländer, die Dänen oder sonst wer sein wird, wenn wir bei Dänemark, weiß ich, auf Yannick Westergaard zum Beispiel mal schauen.
Ich tippe auf Dänemark.
Ja, zum Beispiel, dann hast du da auch wieder wuchtige Innenverteidiger. Und da wird es schwierig. Entweder schaffst du spielerisch, ne, mit den flinken, wirbeligen Havertz, Musiala und Wirtz ein frühes Tor. Klar, da muss Dänemark aufmachen. Ansonsten, wenn Dänemark in Führung geht und vielleicht so ein ähnlicher Spielverlauf sein wird wie gegen die Schweizer, musst du eigentlich wieder auf Füllkrug zurückgreifen. Und das hast du ja letztendlich gesehen, dass selbst ein Antonio Rüdiger sowas wie einen dritten Stürmer nachher noch gespielt hat, der ja auch andauernd irgendwie vorne da zu finden war. Also ja. Von daher, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher so gegen stark verteidigende Mannschaften zum Erfolg führen wird, als mit Havertz und spielerisch.
Und die Dänen, die es meiner Meinung nach werden im Achtelfinale, werden sich möglicherweise die Taktik der Schweiz zum Vorbild nehmen. Denn dazu gehörte ja auch, dass Toni Kroos aus dem Spiel genommen worden ist. Und auch Musiala und Wirtz, die waren im 1 gegen 1 nicht so effektiv. Die haben, finde ich, auch von Spiel zu Spiel, vor allen Dingen Wirtz, abgebaut. Der hatte natürlich mit dem Tor im Eröffnungsspiel da auch einen ganz starken Auftritt, einen ganz starken ersten Eindruck. Aber auch der hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Er muss ja sowieso was ändern, weil die Innenverteidigung sich möglicherweise dann mit zwei neuen Spielern zusammensetzen wird, mit Waldemar Anton und Schlotti mit Schlotterbeck. Aber vielleicht wird er auch in der Offensive noch was ändern. Also ich bin mal gespannt. Die Schweiz spielt so, wie man spielen muss, um gegen diese deutsche Mannschaft erfolgreich zu sein. Wenn es Dänemark werden sollte, werden die Dänen auch so spielen. Und dann könnte es ähnlich problematisch werden dann. Das Spiel ist übrigens erst am Samstag und die Deutschen müssen bis morgen Abend, bis Dienstagabend warten, bis dann der Gegner feststeht. Aber ja, so ist es dann halt.
Ich finde auch so ganz generell ist es ja so die Aufgabe, ne, es ist ja dann auch wirklich nicht unsere Aufgabe. So schön es natürlich auch ist für viele da draußen, für viele Fans, die mit dem Check24-Trikot durch die Gegend rennen oder einfach eine gute Zeit haben und den Sommer genießen wollen. Ein bisschen Fußball, ein bisschen auf der Terrasse, ein bisschen in der Kneipe, ein bisschen Fanfest und so weiter und so fort. Ich kann das total verstehen, aber es ist, glaube ich, dann ja auch echt nicht so unsere Aufgabe, irgendwie die Mannschaft höher zu jazzen, zu jatzen, als sie auch in Wirklichkeit spielt. Und ich finde, wir machen sie auch nicht schlechter, als sie eigentlich ist, aber vor allen Dingen halt auch nicht besser.
Nee, unsere Aufgabe ist es nicht. Also mit uns meine ich jetzt gar nicht uns beide hier in diesem Podcast, sondern ich zähle uns jetzt einfach mal zu den vielen, vielen Sportjournalisten, die ja gerade über die Europameisterschaft berichten, dazu. Und da gibt es aber einige, die haben sehr früh schon so Titelfantasien kreiert, also auch nach dem 5:1 gegen Schottland. Und das fand ich völlig überzogen, weil die Schotten sind an dem Abend so schlecht gewesen wie noch keine andere Mannschaft bei diesem Turnier.
Ja.
So, ich will auch noch ein Thema aufmachen, das hat jetzt nichts mit dem Sportlichen zu tun, sondern eher so mit dieser Organisation. Du hast ja auch gerade so ein bisschen beschrieben, wie du mit öffentlichen Verkehrsmitteln in deine Loge, in deine Emir-Loge gekommen bist. Die New York Times hat ja die WM-Organisation kritisiert. Verspätung, Zugausfälle, Pannen bei der Deutschen Bahn. Die Organisatoren kriegen den Andrang vor den Stadien nicht geregelt. Das war so die Kernaussage dieses Artikels. Die Züge kommen zu spät, sie kommen gar nicht oder Züge wechseln ohne Vorwarnung die Ziele. Im Prinzip muss man sagen, das ist unser Alltag, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also wenn man sich in Deutschland in den vergangenen Monaten, Jahren so bewegt hat, gerade so am Wochenende im Umfeld von Fußballspielen, bekommen wir beide das ja auch oft mit. Das ist normal. Und da regen sich jetzt renommierte Journalisten wie die der New York Times auf und setzen das Thema natürlich so, dass es weltweit auch abgebildet wird. Wie erlebst du das? Gut, du hast jetzt nicht so viele Vergleiche, aber nee. Würdest du damit einstimmen oder sagst du, du kannst gar nichts dazu sagen? Dann würde ich vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen von mir geben.
Mach du mal direkt weiter, weil ich kann das jetzt tatsächlich bei dieser EM überhaupt nicht objektiv beurteilen.
Naja, wir hatten ja schon in unserer letzten Folge so ein bisschen Gelsenkirchen-Bashing betrieben, nicht weil die Stadt zu hässlich ist, sondern weil sie zu klein ist. Also dass die Austragungsorte nach der Größe der Stadien ausgewählt worden sind und Gelsenkirchen, also die Arena auf Schalke, gehört gemessen an der Größe natürlich zu den 10 Austragungsorten. Aber die Stadt kann nicht so viele Menschenströme händeln. Das ist einfach so. Und es sind ja nicht nur, weiß ich nicht, 30.000 Fans, die dann auch Tickets für das Spiel ergattern in der Stadt, sondern in dem Fall waren es ja Engländer im dreistelligen, im sechsstelligen Bereich oder weiß ich nicht, 50.000, 60.000 Niederländer hier in Hamburg. Morgen in Berlin wahrscheinlich auch wieder. Und die werden nicht alle Zutritt zum Olympiastadion bekommen. Ich habe in Berlin Erlebnis, also eigentlich schon zwei. Das eine habe ich ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, als ich von dieser älteren Volunteer-Dame erzählte, die gar keine Möglichkeit hatte, sich festzuhalten in dieser Menschenmasse, die in der U2 vom Olympiastadion zum Neulendorfplatz schunkelte. Da habe ich ja gesagt, dass sie noch weiterfuhr nach Pankow. Nach meinem letzten Berlin-Spiel war es auch so. Ich bin wieder dieselbe Linie gefahren, dicht an dicht bei gefühlt 45 Grad und ohne Sauerstoff. Ich weiß, wie polnische Fußballfans riechen, wenn sie rülpsen. Ich weiß möglicherweise auch, wie sie riechen, wenn sie pfurzen, weil ich stand dicht an dicht mit polnischen Fans und ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wann immer der Zug an einem Bahnhof hielt, habe ich auf den Knopf gedrückt und die Tür aufgemacht. Es stieg keiner aus, es stieg auch keiner ein, weil schlichtweg niemand mehr reinpasste. Jetzt kann man natürlich da draußen sagen, ja, dieser vornehme Journalist, der ja sonst immer, weiß ich nicht, ganz anders zum Fußballstadion fährt, ist doch schön, dass der das auch mal mitmacht. Aber ich glaube, das ist der Eindruck, der nach außen hin auch gesendet wird und auch von vielen Fans kritisiert wird. Bahnen bleiben ja teilweise auch liegen, dann gehen Fans auch bei nicht so gutem Wetter. Jetzt wird der Sommer ja langsam Sommer, kilometerweit zum Stadion, weil sie keine Lust mehr haben und kein Vertrauen mehr haben in den öffentlichen Verkehrsbetrieb. Und ich kann das teilweise nachvollziehen. Also wenn man in Hamburg beispielsweise sonst bei Bundesligaspielen zum HSV fährt, dann wird man ja auch vom S-Bahnhof Stelling in verschiedene Busse, Shuttlebusse gepfercht und wird dann da vor der Barclays Card Arena ausgespuckt und kann dann natürlich die letzten Meter zum Volksparkstadion laufen. Also ja, Fußballfans, die alle zwei Wochen zum HSV fahren, die kennen das nicht anders. Aber ich glaube, man kann es auch anders und besser organisieren und das kam halt in diesem Artikel der New York Times zum Vorschein und es gibt so in der internationalen Presse gerade den Tenor, die Deutschen, die Organisationsweltmeister, kriegen diese EM einfach nicht organisiert und ja, das ist teilweise nachvollziehbar, finde ich.
Ja, es ist interessant, ne? Also es gibt ja so eben so diesen Hospitality-Bereich und es gibt dann eben so dieses Drumherum. Ich glaube, das sind so zwei Geschichten, ne? Also auf der einen Seite nachvollziehbar, das, was du gerade geschildert hast, und auf der anderen Seite wird man so das Gefühl nicht los, dass es auch schon ähnlich wie die Liebe zu den Schotten schon fast an Kitsch oder fast schon an märchenähnliche, fabelhafte Zustände grenzt, dass es so friedlich, freundlich ist und so ein großes Miteinander. Also wenn wir jetzt mal wirklich so diese Geschichten rausrechnen, die da in Gelsenkirchen passiert sind, die jetzt ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, so auch noch im Rahmen geblieben sind. Ja, jede Gewalt, jede Straftat, jeder Schaden, jeder Verletzte ist sicherlich einer zu viel. Aber so, wenn man das runterrechnet oder skaliert auf das, was bislang hier halt auch in den Städten los war, muss man einfach mal sagen, so unfassbar freundlich, friedlich, umso besorgniserregender beziehungsweise umso ja bedauerlicher letzten Endes, dass es dann eben für diejenigen, die darüber berichten sollen, halt nicht so entsprechend schön ist, wie gedacht zumindest.
Ja, mein Bild ist jetzt auch nicht so umfangreich, weil ich habe es ja gesagt, ich bin in diesem Nordcluster im Einsatz, pendel wie so ein Berufspendel zwischen Hamburg und Berlin hin und her und bin dann nächste Woche auch einmal in Leipzig. Ich bekomme von Kollegen mit, wie es im Süden Deutschlands oder im Ruhrgebiet in der Mitte Deutschlands aussieht. Wir sind auch in so einer WhatsApp-Chatgruppe. Der eine Kollege ist heute Abend, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel, im Einsatz. Der schrieb auch, Zug hat massiv Verspätung. Er kann nicht garantieren, ob er es zum Anpfiff schafft. Jetzt ist er aber, glaube ich, doch rechtzeitig angekommen. Das ist mein letzter Stand. Also Das spielt da halt auch mit rein. Ich will jetzt aber ja gar nicht so den Nörgel den Deutschen raushängen lassen. Ich finde es nur interessant, dass das, ja, was wir ja immer monieren und auch erleben, wenn wir uns im Alltag fortbewegen, sei es privat, wenn man mal jemanden in einer anderen Stadt besuchen will oder wenn wir halt zu Fußballspielen fahren und uns ärgern, dass Züge ausfallen oder zu spät kommen oder überfüllt sind. Das kommt jetzt bei dieser EM auch zum Vorschein und das bekommen halt auch unsere Freunde aus dem Ausland mit. So, mit Blick auf die Uhr. Es gibt gleich zwei Fußballspiele, die sehr interessant sind. Wollen wir ein bisschen auf die Tube drücken und uns gegenseitig vielleicht überraschen?
Ja, let's do. Trotzdem möchte ich vorher noch drei Sätze von dir zu Alexander Blessin hören.
Der mutmaßlich neue St. Pauli-Trainer.
Genau.
Das Hürzeler-Double, der, es gibt ja diesen, wie heißt das, GNS-Index, also aufgrund von künstlicher Intelligenz und sämtlichen Fußballdaten, die zur Verfügung stehen, hat dieses System ja, ich glaube, das hat der NDR oder der St. Pauli-Podcast Millerton, einer von beiden, in Auftrag gegeben, mal herausgefunden, welche Trainer als Hürzeler Nachfolger beim FC St. Pauli in Frage kämen. Und eine über 90-prozentige Übereinstimmung hat es mit Alexander Blessin, den aktuellen Trainer von Royal Union Saint-Gilloise, vom belgischen Vizemeister, gegeben. Das ist witzigerweise auch der Trupp, Club, dem der Inhaber von Brighton & Hove Albion gehört. Also das ist so ein kleiner RB-Kosmos. Das ist die belgisch-englische Brüderschaft, die da gepflegt wird. Und ja, interessant, dass St. Pauli sich dann diesen Trainer offenbar ausgesucht hat, den ja diese Datenanalyse auch ergeben hat. Und so gesehen macht es bestimmt Sinn, aber ich kann nicht viel zu Ihnen sagen. Ich finde diesen Verein aber interessant. Saint-Gilloise ist ja das Lieferando für Brighton & Hove Albion. Dennis Undorf ist ja auch diesen Weg gegangen, ist ja mit den Belgiern von der zweiten in die erste belgische Liga aufgestiegen und wäre dann auf Anhieb fast belgischer Meister geworden und ist dort in Belgien Torschützenkönig geworden. Und somit war er dann jemand für Brighton & Hove Albion. Und wenn der Trainer den Hürzeler Fußball spielt, dann würde er zu St. Pauli passen. Also das macht auf den ersten Blick für mich Sinn. Ich fände es trotzdem nach wie vor besser, wenn Fabian Hürzeler zum Trainingsauftakt an der Kollaustraße auftauchen würde, aber macht er, glaube ich, nicht mehr.
Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, denke ich auch. Ja, ich bin gespannt. Okay, das wusste ich so tatsächlich auch noch nicht. Das mit dieser KI war mir neu, mit diesem KI-Index. Ich musste jetzt erstmal sagen, also klar, jeder Trainer, der irgendwie deutlich älter ist als Fabian Hürzeler, und das ist nicht so schwierig.
20 Jahre
der
älter.
Wirkt, ja, genau, und deshalb 20 Jahre älter, da haben wir jetzt gedacht, so, ja, ist natürlich auch total oberflächlich zu sagen, ach, jetzt hast du irgendwie eher wieder eine ganz andere Generation da. Aber ich bin mal gespannt. Ich finde eben auch Saint-Gilloise ist auch ein Verein, den ich sehr spannend finde, weil genau wie du gesagt hast, die irgendwie auch für einen interessanten Fußball stehen, die für nicht nur Dennis Undorf und weiß nicht, Victor Boniface stehen, sondern eben auch für ja so gute, interessante Conference League Spiele. Auf der anderen Seite hat er jetzt natürlich auch die belgische Meisterschaft verpasst, obwohl die schon einen großen Vorsprung hatten, ist aber Pokalsieger geworden. Ich bin gespannt. Also
ich will eine Sache noch sagen,
nicht an der 0815-Lösung.
Ich will eine Sache noch sagen, ja, weil ich da jetzt so ein bisschen rumgeeiert habe. Es handelt sich um den Global Soccer oder um das Global Soccer Network, GSN.
Okay.
Und das ist dieses Datenanalyse-Tool und demzufolge gibt es eine Übereinstimmung mit den bisherigen Anforderungsprofilen an die Spieler, dem Kader und der Spielweise des FC St. Pauli. Bei starken 90,93% liegt diese Übereinstimmung. Das berichtet der NDR und auch der sehr hörenswerte St. Pauli-Blog Millerton hat die Global Soccer Network Daten vor einer Woche oder so mal veröffentlicht und hat eine Anfrage gestellt. Und so ist dann dieser Name Alexander Blessin ausgespuckt worden. Interessant, dass St. Pauli sich offenbar vorher schon mit diesem Trainer beschäftigt hatte. Oder ist vielleicht aufgrund der Publikation auf diesen Trainer aufmerksam geworden? Nee, ich glaube schon, dass die sich vorher vielleicht mit ihm beschäftigt hatten.
Ich habe am Wochenende in Kiel gearbeitet und habe noch einen ehemaligen Kieler und St. Pauli-Stürmer da getroffen, der auch zwei Länderspiele gemacht hat.
Ein ehemaliger Kieler und St. Pauli-Stürmer? Der zwei
auch Länder für Deutschland gemacht hat.
Zwei Länderspiele für Deutschland, ein Stürmer.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Wer soll das sein?
Jetzt spielt er bei Werder Bremen.
Ein Marvin Ducksch.
Ja.
Marvin Ducksch. Du hast recht.
Ja, denkt man gar nicht, ne?
Der hat die beiden Länderspiele unter Julian Nagelsmann gemacht im Herbst.
Mhm.
Ja,
genau.
Wahnsinn.
Und jetzt kam der da mit so einer Truppe und die hatten, glaube ich, alle schon ganz gut einen. Aber na gut, ich möchte auch niemanden verpfeifen. Der hat momentan auch noch frei. Trainingsauftakt bei Werder ist noch ein bisschen hin. Und ist ja auch die Frage, bleibt er da? Und wir sind ja auch kein Gossip-Podcast, sondern einer, der eine absolute Kultrubrik hat, ne?
Genau, und die starten wir jetzt.
Das ist der eine. Der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen.
warum der andere? Der, was willst davon?
Der eine überrascht den anderen.
Fabian, hast du was für mich?
Ich habe was für dich. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir ja heute so ein bisschen, wie du gesagt hast, auf die Tube drücken wollen, hole ich nochmal von unserem Quiz, das ja auch online läuft, nochmal ein bisschen was raus. Und zwar
ja, bei Instagram läuft das, ne? Also kommt gerne vorbei, Anstoß-Podcast. Da gibt es ein Quiz, da gibt es Tippspiele. Jeden Tag neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Challenges. Also wer da nicht mitmacht, der hat es den Fußball und speziell die EM nie geliebt.
Nee, oder? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und zwar kriegst du auch heute nur einen von mir. Ich habe ja natürlich gleich auch noch kurz die Auflösung. Und zwar bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir den schon hatten. Dann mache ich noch mal einen anderen. Das ist natürlich jetzt...
Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Soll ich anfangen, weil du noch so ein bisschen
alles
in
gut.
der Findungsphase bist? So wirkt es zumindest.
Nein, nein, alles gut. Ich habe hier einen. Also, wer bin ich? Liebe Freundinnen und Freunde, mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, Fabian, bitte. Alles klar, ist angekommen. Ich habe in meiner Karriere nicht nur das Sportschau-Tor des Monats im Juni 2021 geschossen, sondern auch noch weitere Titel erreicht. Darunter Pokalsieg und Meisterschaft mit meinem Team, für das ich stürme. Mein Tor aus 50 Metern für Tschechien gegen Schottland wurde zum Euro 2021 Treffer des Turniers gewählt und zum Sportschau-Tor des Monats Juni. Aber das habe ich am Anfang schon gesagt.
Patrick Schick.
Sehr gut. Für Patrick Schick ist ja die EM wahrscheinlich schon vorbei, ne?
Ja, man weiß es nicht so genau. Der hat sich verletzt. Ich war ja auch bei dem Spiel, als er verletzt ausgewechselt wurde. Die EM vorbei, also übermorgen gegen die Türkei wird er nicht spielen. Ob die EM vorbei ist, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ob die Tschechen dann die K.O.-Runde erreichen. Aber sagen wir es mal so, es sieht nicht gut aus. Ich überrasche dich auch und habe Post bekommen von Björn. Der hatte ja neulich auch eine kleine Quizfrage geschickt. Jetzt hat er den Spieß umgedreht und hat mir eine Quizfrage geschickt. Vielen Dank, lieber Björn, die ich dir stellen soll. Es ist eigentlich dein Quiz, das du hier so gerne vorträgst. Wer bin ich, heißt es. Und jetzt musst du mal raten, wer da gesucht wird. Es ist ein EM-Spieler, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, wer bin ich? Ich spielte zweimal für Dynamo, aber nie für Dresden. Ich bin im Mittelfeld zu Hause und in einer Autostadt. In einem deutschen Sprichwort fragt man mich, Punkt, 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 wo bleiben die Eier?
Lovro, heißt er Lovro, Lovren, Lovren Meier.
Lovro Meier, wo bleiben die Eier? Das ist richtig. Vielen Dank, Björn.
Vielen Dank, Björn. Sehr schön.
So.
Ich mag die Kreativität. Dann will ich es nochmal ganz kurz auflösen. Ihr habt natürlich schon viele Sachen mitbekommen. Wir hatten natürlich noch Dodi Luke Bakke war dabei, das wussten auch viele. Chris Führig war dabei, wen haben wir noch gehabt? Sind mittlerweile schon so viele. Niklas Philipp Füllkrug hat er getroffen gestern und die Lücke geschlossen. Auch diesbezüglich hatte Björn noch etwas zum Besten gegeben. Als Folgentitel suche ich später auch nochmal raus. Dani Carvajal, Hakan, Schalalalala, Nulu. Und wen haben wir noch? Klaus Jasula. Das wusstet ihr natürlich alle. Ja. Und Esther, was weißt du noch?
Weiß ich auch nicht.
Ja, Klaus Jasula, da wären wir wieder bei Albanien, Kroatien. Verrückte Geschichte, ne? Eigentlich hätte der Song zu diesem Spiel Klaus und Klaus, von Klaus und Klaus sein müssen. Also nicht die Tormelodie hätte von Klaus und Klaus kommen müssen. Erst das Eigentor fabriziert, dann in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer für Albanien erzielt. Ich habe gar keinen Song für unsere Playlist vorbereitet. Und ich möchte ungern randommäßig jetzt einen albernen EM-Song auf die Liste packen. Mir fällt da gerade nichts ein. Ich hoffe, die Hörer können es verschmerzen. Ich habe morgen eine lange Bahnfahrt vor mir nach Berlin, die hoffentlich nicht länger als ursprünglich geplant dauert. Dann werde ich mir Gedanken machen und nochmal einen Song nachreichen. Könntest du damit leben?
Kann ich auf jeden Fall mit leben. Ich packe Sweet Disposition drauf. The Temper Trap. Geiler Song. Sweet Disposition, The Temper Trap.
Höre ich mir sofort an. Das ist ein Teaser, den es hier so selten gab. Ich kann noch mal ein letztes Mal für heute zumindest auf unseren Instagram-Account hinweisen, Anstoß-Podcast. Klickt rein und folgt uns, macht mit. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Und nächste Woche werden wir wieder eine neue Folge hier an den Start bringen. Vielleicht sogar wieder am Montag. Das hängt auch mal so ein bisschen von dem EM-Verlauf ab und von dem, was wir zu tun haben. Fabian, ich hoffe... Und
ja, vielleicht ja auch noch dann mal wieder, man muss dazu sagen, jetzt geht es ja auch so langsam wieder in die heiße Phase. So ab dem 1. Juli, glaube ich, kommen auch die Fußball-Bundesligisten. Das ist natürlich sehr ungewohnt für unser Augenmerk, also sprich St. Pauli und Holstein Kiel, kommen auch wieder so langsam aus der Sommerpause. Laktattest, diese ganzen üblichen 23:0 Spiele, die keiner sehen will. Aber da kommt ja vor allen Dingen auch bald der Bundesliga-Plan. Also sprich, die DFL gibt die ersten Begegnungen raus. Und dann können wir vielleicht ja auch mal wieder nebenbei auch nochmal über was anderes reden.
Genau, aber die meisten reden über die EM und wir reden natürlich mit, wir setzen Trends, wir machen Meinung. An uns kommt keiner vorbei, auch nicht der Bundestrainer.
Die Autofahne im Wind.
Genau, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend und eine schöne, spannende, erfolgreiche und gesunde Restwoche.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.